Das sang schon Nena 1989 auf ihrem ersten Soloalbum. Und damit hat sie recht, oder? Wunder geschehen, auch heute noch unter uns. Und für mich ist es ein Wunder und keine Selbstverständlichkeit, dass wir als Gemeinden heute so einen schönen Gottesdienst gemeinsam feiern. Ich glaube, ich sage das jedes Jahr, in den letzten Jahren. Es ist schön, vor so einem gefüllten Raum zu stehen. Viel schöner, vor vielen Leuten zu predigen, als vor wenig Leuten zu predigen, oder? Wer von euch predigt? Ihr wisst das, oder? Wenn der Raum nur dünn besiedelt ist, ist es schwer. Aber so ein gefüllter Raum, das ist schön. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Und ich wünsche uns heute Morgen, dass jeder von uns eine neue Berührung Gottes erfährt. Dass Gott uns berühren möge, zu uns reden möchte, handeln möchte, eingreifen möge in unseren verschiedenen Situationen, mit denen wir heute gekommen sind. Amen. Wunder geschehen. Was ist eigentlich ein Wunder? Wie definierst du für dich ein Wunder? Wenn in unserem Leben ständig Wunder passieren würden, würdest du dich ja nicht mehr wundern, oder? Wäre ja kein Wunder. Also was ist für dich ein Wunder? Wo fängt das Wunder an? Hört das Wunder auf? Vielleicht sagt der eine oder andere, Wunder, das sind übernatürliche Dinge. Aber was ist dann das Übernatürliche? Ist das Übernatürliche vielleicht nur das Unerklärbare? Dinge, die vor Tausenden von Jahren unerklärbar waren, sind heute für uns erklärbar geworden. Zum Beispiel die Leute haben gelebt und dann hat irgendwo ein Blitz in den Baum eingeschlagen, Feuer. Der Baum hat Feuer gefangen, hat angefangen mit Brennen. Ein Wunder. Es muss einen Feuergott geben. Heute ist es für uns ganz leicht erklärbar. Und so könnten wir überlegen, hat die Wissenschaft etwa die Wunder entzaubert? Oder den Raum für Wunder kleiner gemacht? Was ist ein Wunder? Was ist für dich ein Wunder? Damals, als Jesus oder andere in Sachen Heilung unterwegs gewesen sind, es gab ja zur Zeit Jesus auch noch andere, klar, ja, wenn die einem Blinden die Augen geöffnet haben, dann war das eine Sensation, ein Wunder. Ja. Heute werden Tausenden von Menschen in Afrika Blindgeborenen die Augen geöffnet mit modernster Operationstechnik. Ist es für dich ein Wunder? Ist vielleicht das, was man wiederholen kann, dann kein Wunder mehr? Was wiederholbar geworden ist? Wird es zur Selbstverständlichkeit? Ich weiß, das klingt jetzt alles ziemlich nüchtern, wenn wir heute über Wunder nachdenken wollen. Doch ein Zitat, welches mir sehr gut gefällt, sprach ungefähr um 19. Jahrhundert herum, Maria Freifrau von Ebner-Eschenbach. Sie sagte, es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Es gibt kein Wunder für den, der sich nicht wundern kann. Jetzt könnte man überlegen, also ist es Ansichtssache? Ist es eine persönliche Ansichtssache? Ja. Aber wisst ihr, wir sind heute hier als Christen versammelt und wenn wir als Christen an Wunder denken, dann denken wir an Wunder Gottes. An das Handeln Gottes, an das Eingreifen Gottes. Für uns sind Wunder nicht nur irgendetwas Unerklärbares, sondern für uns sind, oder unsere Wunder, an die wir glauben, die haben eine Quelle. Sie werden gewirkt von Gott. Und so lesen wir zum Beispiel von den Wundern Jesu in den allen vier Evangelien. Aber es gibt etwas Besonderes. Sie stehen oft in Verbindung als Wunder und Zeichen. Wunder und Zeichen kommt oft im Zusammenhang vor. Wunder sind also gleichzeitig Zeichen. Zeichen für die Allmacht Gottes. Zeichen für die Zuwendung Gottes. Zeichen auch der Liebe Gottes zu den Menschen. Und obwohl wir alle wissen, dass wir Wunder nicht einfach so abrufen können bei Gott, glaube ich doch, dass es Dinge gibt, die Wunder begünstigen. Dinge gibt, die Wunder begünstigen. Und das macht es für uns wieder spannend, oder? Wir wünschen uns doch alle Wunder. Wir wünschen uns doch mehr Wunder Gottes zu erleben. Und ich glaube, dass es da von unserer Seite her Dinge gibt, die ja den Boden für Wunder bereiten, die Wunder begünstigen. Und dazu möchte ich mit uns heute Morgen einmal ein Wunder Jesu näher betrachten und die Lupe nehmen, um diese drei Dinge habe ich gefunden, diese drei Dinge einmal aufzuzeigen, welche Wunder begünstigen. Lukas Evangelium Kapitel 7, die Verse 1-10. Nachdem er aber alle seine Worte vor den Ohren des Volkes vollendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum. Es handelt sich hier um Jesus. Eines Hauptmanns Knecht aber, der ihm wert war, war krank und lag im Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm und bat ihn, dass er komme und seinen Knecht gesund mache. Als diese aber zu Jesus hinkamen, baten sie ihn inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Jesus aber ging mit ihnen. Als er aber schon nicht mehr weit von dem Haus entfernt war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Darum habe ich mich selbst auch nicht für würdig gehalten, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht und ich habe Soldaten unter mir und ich sage, zu diesem geh hin und er geht und zu einem anderen komm und er kommt und zu meinem Sklaven tu dies und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn. Und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte und sprach, ich sage euch, selbst in Israel habe ich nicht so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den Knecht gesund. Ein Wunder. Und das Erste, was mir hier in diesem langen Text auffällt, was Wunder begünstigt, ist Liebe. Liebe, dieser römische Hauptmann, er war ein liebensvoller Mann. Und Liebe, ihr Lieben, ist immer gut für ein Wunder. Ja? Liebe ist immer gut, eine gute Grundlage für ein Wunder. Es scheint, als würde Gott Freude daran haben, in einer Atmosphäre von Liebe seine Wunder zu tun. Wenn Liebe unser Antrieb, unsere Motivation ist. Das, was uns in die Gegenwart Gottes treibt. Und diese Begebenheit hier, von der wir gelesen haben, die ist sehr ungewöhnlich. Dieser Hauptmann ist sehr ungewöhnlich. Ein römischer Hauptmann, er hat 100 Soldaten unter sich, unter Befehlsgewalt. Er hat die Befehlsgewalt über Kapernaum gehabt, dieser Stadt am See Genezareth. Anscheinend war das die Lieblingsstadt von Jesus gewesen, da hat er sich sehr oft aufgehalten. Kapernaum. Und dieser Hauptmann hier, er kümmert sich ganz fürsorglich um seinen Knecht. Und das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Nicht normal. Die Römer waren ja in jenen Tagen und in jener Gegend nicht gerade für ihr Erbarmen, für ihre Milde, für ihre Freundlichkeit bekannt. Ja? Sondern sie machten eher Schlagzeilen mit ihrer Grausamkeit, mit ihrer Brutalität, mit ihrer Unterdrückung und Ausbeutung. Es herrschte Feindschaft zwischen den Juden und der römischen Besatzungsmacht. Doch, es gab auch anscheinend Ausnahmen. Wie auch heute und wie auch in jeder Situation fast immer. Daran sollten wir denken, es gibt auch Ausnahmen. Manchmal neigen wir Menschen dazu, dann alle über einen Kamm zu scheren. Ja? Die Ausländer zum Beispiel. Hier gab es eine Ausnahme. Der römische Hauptmann liebte seinen Knecht. Und Lukas gebraucht hier dieses Wort Doulos. Das sollte man besser mit Sklave übersetzen. Es war sein Sklave gewesen. Dieses Wort gebraucht Lukas. Aber als der Hauptmann von seinem Knecht spricht, er verwendet ein anderes Wort. Das kommt bei den meisten Übersetzungen gar nicht so raus. Er verwendet im Vers 7 das Wort, was da hier im Grundtext steht, bedeutet eher mein Junge. Oder mein Knabe. Er schätzte ihn sehr. Er war ihm wertvoll, kostbar. Und das lesen wir ja auch im Vers 2. Der Hauptmann, dieser römische Hauptmann, er war ein sehr, sehr liebevoller Mann gewesen. Und nicht nur gegenüber seines Knechtes, sondern er liebte das Volk Israel, das Volk der Juden. Die Ältesten sagen von ihm, denn er liebt unsere Nation. Sehr, sehr ungewöhnlich, diese Töne über einen römischen Hauptmann aus jüdischem Mund zu der damaligen Zeit. Und seine Liebe zeigte sich auch darin, dass er praktisch etwas tat. Er baute eine Synagoge für die Juden, einen Ort geschaffen, wo sie sich versammeln können, wo sie Gott begegnen können, Gott anbeten können, Gottes Wort hören können. Und glaubt mir, diese Liebe scheint ein Weg zu sein für das Handeln Gottes. Es bahnt Gott einen Weg. Fürsorge für andere Menschen führt uns zur Fürbitte, wenn wir in Gebet für andere Menschen eintreten. Das liebt Gott. Natürlich ist es auch schön, dass wir jeder für uns selber beten dürfen. Wir können mit unseren Anliegen vor Gott kommen, wie wir das heute schon gehört haben. Aber ich vermute, Gott gefällt es besonders, wenn wir uns um andere kümmern, um die Anliegen der anderen, wenn wir andere im und auf dem Herzen haben, wenn wir deren Nöte und Anliegen teilen, Anteil nehmen. Ja. Und da gibt es eine gute Chance auf ein Wunder. Paulus spricht in seinem Brief an die Galater von einem Glauben, der durch Liebe wirksam ist. Ein Glaube, der durch Liebe wirksam ist. Und dieses Wort, was da im Griechischen steht, für die, die es interessiert, das heißt Energo, also das hat eng mit unserem Wort Energie verbunden. Da kommt unser Wort Energie dafür her. Ja? Also der Glaube bezieht seine Energie aus der Liebe. Der Glaube bekommt seine Energie aus der Liebe. Und deshalb sagt Paulus auch an anderer Stelle, ist unsere ganze Begabung, die wir so haben, ohne die Liebe, nichts wert. Sie ist nichts. Liebe, ihr Lieben, ist immer gut für ein Wunder. Das ist das Erste, was ich in diesem Text entdeckt habe. Das Zweite, was ich hier sehe, was Wunder begünstigt, ist Demut. Eine demütige Haltung. Demut ist auch immer gut für ein Wunder. Dieser römische Hauptmann, dieser hohe Vorgesetzte, er besticht schon durch seine Demut. Er ist nicht arrogant, er kommt nicht von oben herab, von seiner Stellung her. Erstmal schon, dass er sich überhaupt über einen Sklaven, um seinen Knecht kümmert. Ja, das ist schon sehr demütig von ihm gewesen. Und dann versucht er nicht, hier irgendetwas anzuordnen, etwas zu befehlen. Sondern er unterstellt sich Jesus bittend. Er kommt bittend, in einer bittenden Art und Weise. Er war sich bewusst, obwohl ich ein hohes Amt habe, obwohl ich hier eine hohe Position habe, Macht hätte, meine Soldaten loszuschicken und diesen Kerl herholen zu lassen, ich möchte mich unterstellen. Hier begegnet mir einer, der höher steht als ich, der mehr Autorität hat als ich. Und dieser römische Hauptmann erkennt in dem Juden Jesus den höchsten aller Befehlshaber. Den höchsten aller Befehlshaber. Dieser Mann erkannte, meine Macht, mein Einfluss erreicht über 100 Soldaten. Mein Einfluss reicht über Kapernaum. Ja, doch gegen die Krankheit meines Knechtes bin ich hilflos. Kann ich nichts machen. Hilft mir meine ganze Position nichts. Und wir haben vielleicht so unsere Dinge vor Augen. Vielleicht hast auch du einen angesehenen Posten oder hast eine hohe Stellung irgendwo in deiner Firma. Aber dann hast du ein Problem. Vielleicht begegnet dir hier Krebs, da begegnet dir Kinderlosigkeit und du kommst an deine Grenzen und merkst, deine Macht, dein Einfluss erreicht einfach nicht aus. Wir haben es nicht im Griff. Und es hat fast den Anschein, je mehr wir machen können als Menschen, umso mehr nehmen solche Situationen, solche aussichtslosen Krankheiten, vermute ich fast zu, ja, wenn man sich umhört und umschaut. Dieser Hauptmann, er hat irgendwie von Jesus Vollmacht gehört. Oder vielleicht auch schon Dinge selbst erlebt. Wir wissen das nicht, das wird uns nicht berichtet. Wie gesagt, Jesus hat sich ja viel in Kapernaum aufgehalten. Und vielleicht hat der Hauptmann schon von der Entfernung ein Wunder Jesu mitbekommen, miterlebt. Er wusste, dieser Mann hat eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Einen ganz besonderen Draht nach oben. Und er hat sogar erkannt, dieser ist der Sohn Gottes. Er spricht ihn an mit Herr. Herr. Und das heißt in diesem Zusammenhang nicht irgendwie so wie Herr Meier oder so, sondern hier steht, er ist der Kyrios. Herrscher, Vorgesetzter, Ja. Das erkennt dieser Hauptmann in Jesus. Er unterstellt sich der Herrschaft Jesu. Ihm ist bewusst, hier ist jemand Größeres als ich. Hier ist jemand, der mehr Macht hat als über 100 Soldaten. Und er unterstellt sich ganz bewusst Jesus. Er hält sich nicht einmal für würdig, dass Jesus in sein Haus kommt. Wisst ihr, damals die Juden, die hatten ja allerhand Regelungen, was so Reinheitsgesetze waren. Nach Möglichkeit sollten sich die Juden völlig fernhalten oder sie überhaupt nicht, ja, keinen Umgang haben mit den Heiden. Es war ein sehr kompliziertes System, was sie durften und was sie nicht durften, wie gesagt, was sie verunreinigte und was nicht. Und nur am Rande für die, die gerne in der Bibel studieren, das ist der einzige Bericht, der uns überliefert ist, dass Jesus mal vorhat, in das Haus eines Heiden zu gehen. Ja. Ist er nicht ganz dazu gekommen, aber er hat es zumindest vorgehabt. Er hätte es getan, bin ich überzeugt. Selbst diese Barrieren, diese kultischen Barrieren, oder ethnischen Barrieren, die sind kein Hindernis für Jesus. Solche Tabus haben Jesus nicht aufgehalten. Und dieser Mann hier, dieser Hauptmann, hat das erst verstanden. Jesus, ein Mann Gottes, bei dem nicht im Vordergrund steht irgendwelche Religiosität, sondern bei dem der Mensch im Vordergrund steht. Das Anliegen und die Bedürfnisse des Menschen. Dieser Hauptmann, er hatte 100 Soldaten zur Verfügung. Er hätte Jesus holen lassen können. Holt mir diesen Rabbi her, diesen Wunderheiler. Er hätte es anordnen können. Aber nein. In Demut ordnet er sich Jesu unter. Manchmal denken ja wir auch als Christen, wir könnten ja über Gott verfügen, über sein Handeln verfügen, ihn fügbar machen für uns, verfügbar machen für uns. Und dann denken wir uns allerlei religiöse Methoden aus, um ein Wunder irgendwie zu bekommen. Aber Wunder bleiben immer wieder Wunder. Ja. Unberechenbar, nicht abrufbar. Aber sie geschehen. Sie geschehen heute und hier. Sie können geschehen. Auch bei dir, der sich demütig unter dieser mächtige Hand Gottes beugt. Ihm anvertraut, Gott anvertraut und auch Gottes Wege und Gott auch den Zeitpunkt überlässt. Der wird auch immer wieder im Kleinen und im Großen die Wunder Gottes erleben dürfen. Manche Wunder passieren sofort, manche Wunder lassen lange auf sich warten. Und in Vollkommenheit, das möchte ich vielleicht auch dazu sagen, in Vollkommenheit werden wir die Wunder Gottes oder das Eingreifen Gottes in der Ewigkeit erleben dürfen. Ja? All das, was vielleicht hier noch offen bleibt, was wir uns hier so sehr gewünscht hätten, in der Ewigkeit, in einer Zeit, wo es keine Krankheit und keine Not und kein Leid mehr geben wird. Aber ich glaube, dass eine demütige Haltung gegenüber Gott, eine bewusste Unterordnung unter seine Autorität, seine Pläne, dass das Wunder begünstigt, auch heute, hier und jetzt und auch bei dir. Demut. Petrus bestätigt das nochmal in seinem Brief, im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 5, da schreibt er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. In einer demütigen Haltung erleben wir immer wieder die Gnade Gottes, Gottes Eingreifen. Und somit bin ich davon überzeugt, dass Demut Gottes Wunder begünstigt. Ein drittes, was ich gefunden habe, was Wunder begünstigt, und ihr werdet es nicht glauben, das ist der Glaube. Glaube ist natürlich immer hilfreich für ein Wunder, oder? Liebe, Demut, aber auch Glaube können wir bei diesem Hauptmann, bei diesem römischen Hauptmann erkennen. Ein Glaube an das Wort Gottes, ein Glaube an das Wort des Herrn. Nicht der Glaube an einen gewissen Prediger, nicht der Glaube an eine gewisse Methodik oder an eine gewisse Frömmigkeitsstil, an eine gewisse Art und Weise des Gottesdienstes, an ein gewisses Ritual oder wie auch immer. Wir kommen ja als Christen auf vielerlei Ideen, irgendwie uns Gott zur Verfügung fügbar zu machen. Ja. Nein, ist allein der Glaube an Jesus Christus und an sein Wort. Ja. Petrus hat gesagt, auf dein Wort hin trete ich auf das Wasser. Ja. Er ist nicht selber auf die Idee gekommen. Auf dein Wort hin. Und deshalb brauchen wir diesen Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, und an sein Wort, an der Bibel. Wer von euch vertraut der Bibel? Ja. Und dem, was ich vertraue, dem bin ich auch gewillt, das umzusetzen, das zu leben, dass das Griff kriegt in meinem Leben. Ja. Und da gibt es ganz spannende Passagen, sage ich euch. Sein Wort macht den Unterschied. Und dieser Hauptmann wusste, wichtig ist nicht die Methode. Wichtig ist nicht, dass Jesus, dass du mein Haus betrittst, dass du Hände auflegst. Wichtig ist, du brauchst nur ein Wort zu sprechen und mein Knecht wird gesund werden. Ein Wort von dir reicht. Darauf vertraue ich. Daran glaube ich. Sprich nur ein Wort. Das ist das Bekenntnis. Ja. Jesus, du, ich brauche nichts proklamieren. Ich brauche nur dieses Bekenntnis. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Dein Wort allein hat die Kraft dazu. Ja. So wie ich, sagt der Hauptmann, so wie ich meinen Soldaten befehle und sage, mach dies oder mach das, so brauchst du nur ein Wort zu sprechen und mein Knecht wird gesund. Und das Erstaunliche ist, bei dem Glauben dieses Hauptmann ist ein Glaube, worüber selbst Jesus sich wundert. Jesus wundert sich über diesen Glauben. Ja? Und das geschieht nicht sehr oft im Neuen Testament. Genau genommen nur an zwei Stellen. Zwei Dinge, die Jesus zum Wundern bringen. Das, also Jesus Christus, ja, wir sprechen ja von dem Sohn Gottes, der auf alles vorbereitet war, der alles wusste, der kommt an zwei Stellen im Neuen Testament und wundert sich. Einmal an den wundert er sich über den unfassbaren Unglauben in Nazareth. Ja. Dieser Unglauben muss so groß gewesen sein, dass er dort nicht mal Wunder tun könnte. So wird uns berichtet in Markus 6, Vers 5, ab Vers 5. Und er konnte dort keine Wunderwerke tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Da wäre ich schon begeistert, oder? Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Er wunderte sich über den Unglauben seines Volkes, seiner Leute, dem Volk Gottes, ja, die schon so viel mit Gott erlebt hatten. Doch das zweite Mal wunderte er sich über den Glauben eines Heiden. Ja, was für ein krasser Unterschied. Und er sagt, so viel Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ist das nicht krass? Bei keinem Juden, bei keinem Theologen, bei keinem Rabbi, keinen so wie bei diesem römischen Hauptmann. Ein Glaube zum Wundern. Ein Glaube, der Wunder begünstigt. Jetzt ist natürlich für uns die spannende Frage, wie kann ich bei mir in meinem Leben so einen Glauben abrufen, bewirken oder wie auch immer, aktivieren? Wie komme ich an so einen Glauben, wie dieser Hauptmann hatte? Schließlich wollen wir doch alle mehr Wunder. Oder ist jemand hier, der sagt, oh Wunder, ich habe genug davon. Bitte nicht mehr. Ich denke, wir alle wünschen uns doch mehr in unserem Leben das Eingreifen Gottes. Dass ein Wunder wirkt. Gerade in den herausfordernden Situationen, Situationen, die uns überhaupt nicht gefallen, da wünschen wir uns das Eingreifen Gottes so sehr. Wie komme ich an so einen Glauben? Ist es eine Art Leistung? Eine fromme Leistung vielleicht? Die ich irgendwie erbringen muss? Kann ich es durch Anstrengung, durch Mühe, Kasteiung, Disziplin vielleicht irgendwie bewirken? Oder ist es etwas, wo ich mich so mental reinsteigern kann? Glauben, 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 glauben. Ja. Oder ist es vielleicht nur eine Entscheidung dazu? Ist es angeboren? Die Welt würde vielleicht sagen, ist es naiv? Veranlagung? Der eine sieht ein Wunder darin, dass er, wenn er seinen Schlüssel verloren hat, irgendwo in einer Hosentasche kurz vor der Waschmaschine ihn wiederfindet und gibt dann ganz begeistert hier vorne Zeugnis vor der Gemeinde und der andere denkt, hätte doch bloß mal gut nachsuchen müssen oder mal richtig nachdenken müssen. Ja. Ist es Ansichtssache? Als ich so ganz frisch im Glauben war, ich habe so in verschiedenen Dingen die Wunder Gottes erleben dürfen, die aber ganz speziell nur für mich waren. Es waren so kleine Bonbons, kleine Zeichen der Liebe Gottes. Aber wenn ich das jemand anders erzählt hätte, der hat sich am Kopf gegriffen, ja. Manchmal Kleinigkeiten, die du nur selber so für dich empfindest, dass Gott jetzt in deiner Situation dich irgendwie tröstet, dir beweist, er ist mit dir, zeigt dir deine Liebe. Wenn du das selbst deinem Ehepartner erzählst, der kann es gar nicht so nachvollziehen wie du. Ja. Die Wunder Gottes erleben wir persönlich. Was zeichnet nun diesen Glauben dieses Hauptmannes aus? Warum wird er von Jesus so hoch gelobt? Ist es wirklich dieser Glaubensheld, wie wir uns das manchmal vorstellen, wie wir uns die Glaubenshelden vorstellen würden? Ich erkenne bei diesem Mann einen Glauben, der nicht auf Selbstgerechtigkeit beruht. Ein Glauben, der nicht auf Selbstgerechtigkeit beruht. Der sich nicht auf Selbstgerechtigkeit stützt. Er sagt nicht, ich habe so viel Gutes getan. Ich liebe dein Volk. Ich behandle meinen Knecht gut. Ich habe euch eine Synagoge erbaut. Ich bete so oft. Ich habe so viel gespendet, geopfert. Ich habe gefastet und was uns da noch so alles einfallen würde. Darum müsste doch ein Wunder für mich drin sein. Der Hauptmann kommt überhaupt nicht so. Ja. Die Frommen, die kommen so, Vers 4 oder 5. Die Ältesten der Juden baten inständig und sprachen, er ist würdig, dass du ihm dies gewährst, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns eine Synagoge erbaut. Und das ist sehr, sehr typisch für die damalige Zeit, für das Umfeld Jesu in der damaligen Zeit. Es war eine Leistungsreligion, könnte man sagen. Er hat es verdient, er ist es wert, er liebt unser Volk, er hat uns sogar eine Synagoge gebaut, er hat richtig viel gespendet, er arbeitet sogar an der Gemeinde mit, bringt sich gut ein, hat viel geopfert. Er hat ein Wunder verdient. Damit wollten die Ältesten der Juden Jesus zum Handeln bewegen. Doch was sagt der Hauptmann von sich? Und das ist so bewundernswert. Vers 6. Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Eigentlich hätte ich nichts verdient. Eigentlich bin ich es nicht wert, dass du dich um mich und meine Anliegen kümmerst. Unterschiedlicher könnten die Aussagen gar nicht sein. Und natürlich haben die Juden das gut gemeint. Und man kann auch so über jemand anderes reden, wie das die Juden hier in diesem Fall über den Hauptmann machen. Das ist ja nicht falsch oder versteht mich da nicht falsch. Doch um ein Wunder zu erwarten, da zählt nicht unsere fromme Leistung. Ja. Da zählt nicht, was wir erbracht haben. Ich bewundere hier bei diesem Hauptmann diese Selbsteinschätzung, dieser Hauptmann kommt einfach in einem Glauben vor Jesus. Ich habe es nicht verdient, aber dir ist es dennoch möglich. Deine Gnade ist groß. Ja. In deiner Gnade. Er sagt von sich, ich bin ein Sünder, ich bin nicht würdig, ich hätte es nicht verdient. Und keiner von uns, ihr Lieben, hätte die Liebe Gottes verdient, das Eingreifen Gottes, die Zuwendung Gottes verdient. Alles, was geschieht, das geschieht aus reiner Gnade, auch in deinem Leben. Die Gnade Gottes. Ja. Und das vielleicht noch, für diese Gnade gibt es nur eine einzige Bedingung. Für die Gnade Gottes gibt es nur eine einzige Bedingung. Du darfst sie dir nicht verdient haben. Ja. Du darfst sie dir nicht verdient haben. In dem Moment, wo du versuchst, dir diese Gnade zu verdienen, fällst du aus der Gnade, so beschreibt das die Bibel mal. Ja. Du wirst disqualifiziert. Also, nochmal zusammengefasst. Liebe, Demut und Glauben. Das ist ein guter Boden für Wunder. Das begünstigt Wunder. Ja. Aber ich denke, bei den Wundern Gottes geht es noch um viel mehr als nur um eine punktuelle Erleichterung für unseren schwierigen Situationen. Es geht vielmehr um einen bewussten Lebensstil der Abhängigkeit von Gott. Ja, wo wir einfach alles aus der Hand Gottes nehmen. Mein ganzes Leben wird zu einem Wunder, wenn ich diese Gemeinschaft oder wenn Gott mit mir ist, wird mein ganzes Leben zu einem Wunder. Mir gefällt ja, was Albert Einstein einmal gesagt hat. Er sagte, es gibt zwei Arten, sein Leben zu zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eins. Ja. Und dann sagt er noch einen genialen Satz. Ich glaube Letzteres. Du auch? Alles wird zum Wunder, wenn du es aus der Hand Gottes nimmst. Ich habe ja am Anfang gesagt, für den einen fängt ein Wunder schon beim verlorenen Schlüssel an, der andere braucht eine Totenauferstehung. Ja. Wie auch immer, wir empfinden das anders, die Einschätzung ist anders. Aber Wunder sind immer dann, wenn Gott eingreift, wenn Gott handelt und du spürst, hier ist jetzt Gott mit mir. Und nein, wir sind deswegen nicht naiv. Wir sind deswegen nicht naiv, weil wir glauben, jeder Atemzug, jeder schöne Augenblick ist ein Wunder Gottes. Jede Gemeinschaft mit Gott ist ein Wunder. Nein, wir wissen auch um die unerfreulichen Dinge in dieser Welt. Wir wissen, die Welt ist kein perfekter Ort. Wir wissen um die Dinge, die uns zu schaffen machen. Krankheit, Tod und all diese Sachen. Doch wir nehmen alles aus der Hand Gottes. Und wir werden uns wundern, welche Herrlichkeit Gott für uns einmal in der Ewigkeit bereitet hat. Da wo all die Dinge, die uns jetzt so zu schaffen machen, nicht mehr sind. Wunder, die wir hier und jetzt erleben dürfen, sind ein Vorgeschmack. Appetitmacher auf die Ewigkeit, auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Da wo es keine Krankheit und keinen Tod und auch keinen Mangel an Wein mehr gibt. Wisst ihr das? Das war ja das erste Wunder, was Jesus getan hat. Den Weinmangel beseitigt. Doch eins, denke ich, ist uns allen klar. In Jesus Christus bietet uns Gott nicht Wunder am laufenden Band. Sondern Gott bietet uns in Jesus Christus zuallererst das Wunder einer neuen Schöpfung. Das Wunder einer neuen Schöpfung, jetzt schon in dir und in mir, hier und jetzt und einmal in Vollkommenheit für die ganze Erde. Neue Schöpfung, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Wunder geschehen, auch heute. Ja? Wunder geschehen. Und das größte Wunder aller Zeiten für mich ist immer wieder dieses Wunder der Wiedergeburt. Das Wunder eines neuen Lebens, was Jesus schenkt, wenn du ihn als Herrn und Erlöser annimmst in dein Leben. Und das ist, so meine ich, das einzige Wunder, wo es an dir liegt. Wo es an dir liegt. Gott möchte dieses Wunder der Wiedergeburt jedem schenken. Aber er wartet auf dein Ja. Auf deine Entscheidung. Dass du ihn, Jesus Christus, als Herrn und Erlöser annimmst. Das Wunder geschieht. Das Wunder der Versöhnung mit Gott. Obwohl wir keine perfekten Menschen sind. Obwohl wir Fehler machen. Obwohl uns dies und das passiert. Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus. Und so wünsche ich mir, dass die Sehnsucht größer wird. Nicht nur nach den Wundern, sondern am allermeisten nach dem Geber. Nach dem Geber dieser Wunder. Nach unserem allmächtigen Gott, der alles in seiner Hand hat. Ja. Wunder geschehen. Amen. 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 Lass uns mal... Okay.